Ich lese aus dem ersten Brief von Johannes. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir geschaut und was unsere Hände berührt haben, das Wort des Lebens, das Leben ist erschienen. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir nun gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft habt mit uns. Die Gemeinschaft mit uns aber ist Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und Finsternis ist keine in ihm. Wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit ihm und gehen unseren Weg in der Finsternis, dann lügen wir und tun nicht, was der Wahrheit entspricht. Wenn wir aber unseren Weg im Licht gehen, wie er selbst im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut seines Sohnes Jesus reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, führen wir uns selbst in die Irre und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Ihr Lieben, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott gezeugt und er erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes unter uns erschienen, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt hätten, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat, als Sühne für unsere Sünden. Ihr Lieben, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Wir aber liebten, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir wissen aber, der Sohn Gottes ist gekommen und er hat uns Einsicht gegeben, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und in ihm, dem Wahrhaftigen, sind wir, in seinem Sohn Jesus Christus. Er ist der wahrhaftige Gott. Ewiges Leben ist er. Kinder, hütet euch vor den Götzen.
Ja, einen schönen guten Abend von mir. Mein Name ist Christian. Ich darf euch heute die Predigt halten über den ersten Johannesbrief. In unserer Zeit geht es um das richtige Tun. Gerade weil uns die Probleme über den Kopf zu wachsen scheinen, wollen wir alles richtig machen. Aber was ist das Richtige? Es fällt uns zunehmend schwer, das herauszufinden. Irgendwie sind wir alle in einer Blase und können den anderen nicht mehr verstehen. Aber sind wir in der richtigen Blase? Alles erscheint so unglaublich kompliziert. Junge Menschen sind auf den Straßen für ein besseres Klima. Aber was ist mit den Experten? Und können junge Menschen allein etwas ausrichten? Aber viele sind sich sicher, wir sind in einer Klimakrise. Auch in der Politik scheint es nur noch Krisen zu geben. Nichts scheint mehr geregelt zu sein, alles in Unordnung. Und alles wird so richtig schön dramatisch ausgemalt. Demokratiekrise, Flüchtlingskrise, Irankrise und so weiter. Eine Krise nach der anderen. Wie sieht es bei den Kirchen aus? Auch da eine Krise nach der anderen, so scheint es. Immer mehr Missbrauchsfälle kommen ans Licht. Neue Zahlen bestätigen, dass die Menschen in den Kirchen immer weniger werden. Bricht auch da alles zusammen? Wenn man einigen Kommentatoren glaubt, ja. Andere sind irgendwie noch optimistisch und versuchen, das Beste daraus zu machen. Uns geht's ja noch ganz gut. Bis jetzt treten nur die in der Nachbarkirche aus. Aber Angst vor der Krise hat man schon. Und irgendwie scheinen unsere Großeltern daran Schuld zu haben oder unsere Eltern oder vielleicht doch wir. Und irgendwie wird alles noch komplizierter. Jeder hat mindestens eine andere Meinung oder einen anderen Lösungsvorschlag. Und jeder versucht uns irgendwie in seine Richtung zu bringen. Aber was ist jetzt die richtige Richtung? Aber wenigstens im Glauben wird doch alles gut sein. Oder? Heute geht es um den ersten Johannesbrief. Und der Autor dieses Textes hatte auch mit einigen Krisen und Problemen zu kämpfen. Die Gemeinde von Johannes wird heute meistens in Ephesus verortet. Manche von euch kennen vielleicht den Brief an die Epheser von Paulus oder den großen Artemis-Tempel in Ephesus. Das war eines der 7 Weltwunder. Und heutzutage liegt die Stadt in der Türkei und heißt Ephes. Um 100 oder 110 nach Christus schrieb einer der Schüler des Johannes unter dessen Namen diesen ersten Johannesbrief. Wobei es eigentlich gar kein richtiger Brief ist. Wenn ihr den zu Hause euch durchlest, werdet ihr merken, irgendwie so richtig ist es kein Brief. Es sieht aus wie ein Brief. Was ist es? Man streitet sich drum. Man weiß nicht so genau, was es sein soll. Und wir können uns darauf einigen, es ist wahrscheinlich eine Predigt in Briefform und einige briefliche Merkmale sind dann doch noch vorhanden. Und dieser Johannesschüler erlebte in seiner Gemeinde Ähnliches wie wir heute, Krisen. In seiner Gemeinde war eine Spaltung aufgetreten. Und nun scheint es, dass nicht nur die Gemeinde das bei uns betrifft, sondern die gesamte Gesellschaft. Und irgendwie sind wir als Christen mittendrin in diesen ganzen Spaltungen, in diesen ganzen Krisen. Johannes oder der Johannes wendet sich also an seinen Teil der Gemeinde und will die Basiswerte und das Identitätsgefühl der Gruppe stärken. Das kennen wir auch heute. Tritt eine Krise auf, gibt es immer irgendjemanden, der gleich aus der Mottenkiste ein paar Werte kramen kann und meint, dass die gerade jetzt vonnöten sind. Doch was schreibt Johannes jetzt? Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und Finsternis ist keine in ihm. Soweit so christlich. In Gott kann keine Lüge und keine Sünde sein. Er ist ein helles Licht. Wie geht es jetzt aber in dem Brief weiter? Wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit ihm und gehen unseren Weg in der Finsternis, dann lügen wir und tun nicht, was der Wahrheit entspricht. Autsch. Das ist harter Tobak. Jeder Mensch sündigt. Lügen wir also uns die ganze Zeit an? Lügen wir Gott die ganze Zeit an? Und wie kann der Autor dieses Briefes das schreiben? Er müsste ja eigentlich wissen, dass dieses Nichtsündigen unmöglich ist. Das weiß er auch. Aber wie geht es erstmal weiter? Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, führen wir uns selbst in die Irre und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Es wird also alles noch komplizierter. Er weiß, dass wir sündigen und eigentlich kann es aus diesem Kreis dann ja keinen Ausweg geben. Wir sündigen, wir können also nicht im Licht sein. Wir können uns dann auch nicht Kinder Gottes nennen. Und vielleicht erinnerst du dich auch an den Vers aus 3. Mose 19. Sprich zur ganzen Gemeinde der Israeliten und sage ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Da wird jetzt ganz schön viel Druck aufgebaut. Und wie sollen wir jetzt damit umgehen, zusätzlich zu all den anderen Krisen? Für uns in der christlichen Welt gibt es zum Glück immer ein paar Menschen, die es gut mit uns meinen und dann ihre Meinung mit uns teilen möchten. Und da fallen uns verschiedene Menschen ein. Es gibt Leute, die neue Bibelübersetzungen haben oder YouTube-Prediger in zu engen Sackos, die dann ihre Meinung an den Mann bringen wollen. Und was sagen die dir dann? Alles nicht so schlimm, Hauptsache du glaubst richtig. Aber was sollen wir dann eigentlich glauben? Eigentlich sagen die uns erstmal etwas, was der Schreiber des Johannesbriefs auch uns in seinen ersten Sätzen mitteilt. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir geschaut und was unsere Hände berührt haben, das Wort des Lebens, das Leben ist erschienen. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir nun gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft habt mit uns. Die Gemeinschaft mit uns aber ist Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Dann ist jetzt alles klar, oder? Einfach noch ein paar Predigten hören, ein paar Lobpreislieder runterdudeln, vielleicht noch ein paar christliche YouTube-Channel abonnieren, ganz fest dran glauben und zack, die Eintrittskarte in den Himmel ist da. Das ist das, was Johannes gemeint hat, oder? Ich glaube allerdings nicht, dass das so einfach ist. Zwar ist das, was ich gerade aufgezählt habe, alles gut in deinem Glaubensleben und du kannst es auch einbauen. Aber für Johannes gehört noch mehr dazu. Zur Zeit, in der dieser Johannesbrief verfasst wurde, gab es ja diese Spaltung in der Gemeinde. Und man kann nicht so ganz herausfinden, wer jetzt die eigentlichen Gegner von Johannes waren. Aber er geht sehr hart gegen sie vor. Das kann man, wenn man den Brief liest, erkennen. Er nennt sie Antichristen und Lügner. Und man vermutet aus dem Kontext und auch aus dem, was für Hinweise Johannes in dem Brief gibt, dass es sich um zwei Gruppen gehandelt haben könnte. Sogenannte Ultra-Johannäer oder Gnostiker. Ultra-Johannäer klingt jetzt erstmal nach Fußball, ist aber nicht das gemeint. Aber vielleicht ist dir beim Lesen des Johannesevangeliums schon mal aufgefallen, dass der Jesus, der dort beschrieben ist, so als Halbgott über die Erde wandelt und irgendwie scheint ihn nicht so wirklich zu berühren. Das liegt daran, dass Johannes der Theologe unter den Evangelisten ist und er deutet die Überlieferungen von Jesus noch mal viel mehr von der Auferstehung her, als es die anderen Evangelien tun. Und man geht davon aus, dass sich um diesen Johannes, diesen Schreiber des Evangeliums, eine eigene Schule gebildet hat, wohl in Ephesus. Und wie du dir vielleicht denken kannst, hat so dieses unberührbare Halbgott reflektieren und schreiben auch ein paar Nachteile, denn ziemlich bald, nachdem das Evangelium erschienen war, gab es dann die ersten Streite, wie das jetzt eigentlich ist mit Jesus als Mensch und Gott und wie verhält sich das alles zueinander. Und diese ganzen Überlegungen sind nicht einfach nur Sachen, die sich Menschen damals am Schreibtisch ausgedacht haben, sondern das hat auch Einfluss auf ihr Tun. Und wahrscheinlich wendet sich gegen so eine Gruppe, die sagt, okay, wir nehmen das jetzt alles sehr, sehr wörtlich, auch der Schreiber des Johannesbriefs. Eine andere Vermutung sind die Gnostiker. Hierbei handelt es sich um eine religiöse oder philosophische Bewegung, die vor allem in Kleinasien sich rasch ausbreitete und behauptete, Spezialwissen zu besitzen. Das kommt uns vielleicht auch bekannt vor. Irgendwie scheint immer jeder Spezialwissen zu haben. Und besonders wichtig für die Gnostiker war ein dualistisches Weltbild, also ein zweigeteiltes Weltbild. Es gibt eine gute Sphäre im Himmel und es gibt die böse Erde, die von einem bösen Gott geschaffen worden ist. Und dann gibt es noch einen Gott des Lichts, also zusätzlich zu den zwei Teilen in der Welt auch noch zwei Götter. Jetzt wirst du vielleicht dich nochmal zurücküberlegen, was am Anfang gesagt wurde und dir denken, hä, aber vorhin war doch auch davon die Rede, dass Gott Licht ist. Das stimmt, Johannes greift diese gnostischen Wörter auf, aber es geht ihm dabei um was anderes. Er nimmt diese Vorstellung vom Licht auf, aber die Konsequenzen, die er daraus zieht, sind anders als die der Gnostiker. Die Anhänger der Gnosis glaubten nämlich, dass sie die einzigen seien, die Gott voll erkennen würden und in ihm bleiben könnten. Und dazu hatten sie teilweise eigene Evangelien geschrieben und dort dann die Besonderheiten ihrer eigenen Lehre aufgeschrieben. Und sie sahen dann auf andere Menschen herab, zum Beispiel die, die in den normalen Kirchen waren. Und oft war dies dann da auch damit verbunden, dass sie glaubten, sie sind so perfekt und so gut in Gott, dass sie eigentlich gar keine Sünde mehr hätten und Vergebung deswegen völlig unnütz wäre. Und gegen diese Annahme schreibt der Autor des Briefes und tut das in sehr drastischen Worten. Alle, die sowas glauben, nennt er Lügner, die sich und Gott belügen und dass sie Antichristen sind und Teufelskinder. Das Spannende daran ist, Johannes stellt sich das wie so eine Art Adoption vor, aber eine umgedrehte Adoption. Du als Kind adoptierst dir deinen Vater, nämlich den Teufel. Und nicht, wie es sonst immer ist, dass die Eltern das Kind adoptieren, sondern du sagst bewusst, nee, ich möchte einen anderen Vater haben, als den, den ich eigentlich habe. Für Johannes bist du also selbst verantwortlich dafür, wie du mit deinem Leben umgehst und wer dein Vater ist und wer in deinem Leben regieren soll. Und ich glaube, wir übersehen heute auch gern so gewisse Feinheiten von Johannes oder fallen auf der anderen Seite vom Pferd herunter. Und ich glaube, bei uns gibt es zwei große, ich nenne sie mal zerstörerische Wege, zwischen denen Christen ganz gerne mal hin und her pendeln. Und ich glaube, niemand ist so richtig gefeit davor, irgendwie einen dieser Wege zu benutzen. Der erste Weg, den ich sehe, ist der, dass wir glauben, dass alles ja schon getan sei und wir jetzt einfach entspannen könnten. Und ich habe das Gefühl, dass es da schon einige Christen gibt. John Ortberg zum Beispiel hat ein ganzes Buch jetzt darüber geschrieben, über diese Christen, die glauben, dass mit einem Übergabegebet eigentlich alles getan ist. Das ist die ultimative Eintrittskarte in den Himmel und zack, boom. Und er wendet sich sehr scharf dagegen und weiß nicht, vielleicht denken viele Menschen dann, wenn sie diese Eintrittskarte haben, ja, man macht jetzt halt noch so christliche Sachen mit, aber eigentlich ist ja schon alles okay in meinem Leben und jetzt schön noch die Zeit absitzen, bis man stirbt und dann kommt sofort der Fahrstuhl und ich bin im Himmel. Aber Was kümmern mich jetzt die anderen? Was kümmert mich mein eigenes Leben? Mein Glaube, fester Besitz von mir, kann mir gar niemand wegnehmen. Eintrittskarte habe ich erworben. Und ich finde, dass dieser Weg gefährlich ist. Ich glaube, dass dann dein Glauben ausfasert, dass du Sachen zwar mitmachst, aber irgendwie kommt dann nichts von dir zurück. Die Leute merken vielleicht, dass bei dir was einschläft, oder sie merken es vielleicht auch nicht, weil sie so ähnlich denken wie du. Und ich denke, Me and My Jesus ist ein gefährlicher Weg, wenn man ihn so einengend sieht. Ich glaube, das wirft dich nur auf dich selbst zurück und lässt andere Menschen außen vor. Und es ist ein bisschen wie das, was der Autor des Johannesbriefs mit der Gnosis meint. Du glaubst, du bist ein für alle Mal gerettet. Und die anderen? Ja, die sind dann offensichtlich selber dran schuld. Wenn du also glaubst, dass Glaube dein Besitz ist, den dir niemand nehmen kann, dann sagt der Autor, unterliegst du einfach einer krassen Selbsttäuschung. Auch wenn du ein Übergabegebet gesprochen hast und getauft bist und regelmäßig Lobpreis machst, sündigst du laut Johannes trotzdem. Und Johannes formuliert das so, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, führen wir uns selbst in die Irre und die Wahrheit ist nicht in uns. Der zweite zerstörerische Weg, wie ich ihn nennen möchte, ist der, dass man einfach in den blinden Aktionismus verfällt. Man hat das gerade alles gecheckt, was ich gesagt habe, und denkt sich jetzt, gut, dann mache ich was. Und ich mache jetzt aber nicht so weiter wie bisher, sondern ich habe jetzt mir voll was Gutes ausgedacht. Und so überaktionistische Christen haben dann oft so ein Schema F. Und das hat man irgendwo vielleicht gesehen, hat jemand drüber gepredigt, alles ganz toll gefunden, und jetzt will man das anwenden. Immer und für alle Zeit. Und ich glaube, ihr merkt, dass das etwas überspitzt formuliert ist, aber ich habe schon ein paar Christen kennengelernt, die gerne so monothematische Antworten hatten. Also für jedes Problem gibt es nur eine Lösung und die gilt immer. Und ich glaube, das ist genauso gefährlich wie das gar nichts tun, weil dann sieht man nicht den Menschen, der einem begegnet, der einem gegenübersteht. Man redet nicht mit einem richtigen Menschen, mit einer Person, sondern einfach mit einem Pappaufsteller. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr durch die Oberstadt geht, in so Schaufenstern, diese großen Pappaufsteller von Stars, die für Parfüm oder irgendwas werben. Und dann redest du mit so jemandem, statt mit einer wirklichen Person. Du redest nicht mit Menschen, sondern mit Gelegenheiten, in denen du dein Wissen anwenden kannst. Du redest nicht mit Menschen, sondern eigentlich nur mit Objekten, die zeigen sollen, was für ein guter Christ du bist. Und dazu kommt dann oft noch so eine Zählmentalität. Ich habe gestern 3 Menschen bekehrt, vorgestern habe ich 5 Stunden Lobpreis gemacht und morgen gehe ich in 10 Gottesdienste. Und das ist auch nicht der Sinn unseres Christentums, einfach Sachen aufzuzählen. Und ich denke, es ist gefährlich, wenn du in den verschiedenen Situationen immer nur einen Weg hast, immer nur ein Schema F und den Menschen darüber komplett übersiehst. Und ich glaube, du machst Menschen damit zu einem Objekt, und das kann nicht gut sein. Das kann auch keine Liebe sein. Und der Autor des Johannesbriefs schreibt in Kapitel 2, Vers 9, wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, ist noch immer in der Finsternis. Und wie kann man seinen Bruder oder seine Schwester lieben, wenn man sie nicht als Person wahrnimmt, sondern nur als Pappaufsteller? Sehe ich dann wirklich, was mein Gegenüber braucht? Nehme ich seine Bedürfnisse wahr? Und wo der Punkt sein könnte, wo ihn oder sie diese gute Botschaft, die wir haben, treffen könnte? Oder möchte ich eigentlich nur von mir erzählen, mein Wissen anbringen und mich als guter Christ fühlen? Und wie so oft, denke ich, scheint auch hier eher ein Mittelweg zum Ziel zu führen. Wie könnte dieser Mittelweg jetzt aber aussehen? In Kapitel 4 steht, ihr Lieben, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott gezeugt und er erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Darin ist die Liebe Gottes unter uns erschienen, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt hätten, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühne für unsere Sünden. Ihr Lieben, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Das Wichtigste für den Autor des Johannesbriefs, wie ihr gerade gemerkt habt, ist Liebe. Und wo die Gemeinde liebt, da findet laut ihm Gott ein Zuhause. Jesus antwortete einmal auf die Frage, was das höchste Gebot sei. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Und das meint nicht einen krassen Plan haben, der jetzt auf alle Menschen gleich angewendet wird. Du selbst hast als Einzelner schon komplett unterschiedliche Bedürfnisse in dir und kannst jetzt nicht davon ausgehen, dass all die Leute um dich rum so voll monothematisch auch nur ein Bedürfnis haben und völlig eindimensional sind. Und die Liebe, die kannst du auch nicht aus dir rauspressen und irgendwie erzwingen, sondern die Liebe, die du anderen Menschen geben kannst, die stammt auch von Gott, weil er dich zuerst geliebt hat. Aber um das zu erkennen, musst du dich auch immer wieder neu für diese Liebe von Gott entscheiden. Es reicht nicht, einfach einmal ein Übergabegebet gesprochen zu haben und dann zu denken, jetzt ist alles okay. In jeder Situation, in der jemand etwas von dir fordert, fragt auch Gott dich, ob du in ihm deinen Nächsten sehen möchtest und ihm oder ihr mit Liebe begegnest. Und auch in der Gemeinde musst du dich immer wieder für Gott entscheiden. Der Autor schreibt, wie das auch Paulus tut, dass alles geprüft werden soll und dass wir darauf vertrauen sollen, dass der Heilige Geist uns da gute Erkenntnis gibt. Und da ist es egal, wie krass die Lichtshow ist oder wie fancy der YouTube-Channel ist. Wenn dir etwas komisch an dem vorkommt, was gesagt wird, forsch nach, überprüf es anhand der Bibel. Nimm nicht alles einfach hin, bloß weil die Leute es liken und es ganz viele Klicks gibt. Die Liebe, von der Autor des Johannesbriefs schreibt, soll aber auch keine Einbahnstraße sein. Dass du nur Gottes Liebe empfängst und dann nichts weitergibst. Durch den ganzen Brief zieht es sich immer wieder. Glauben und Handeln gehören zusammen. 1. Johannes 2,4 Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner, in dem ist die Wahrheit nicht. 1. Johannes 3,18 Kinder, lasst uns nicht mit Wort und Zunge lieben, sondern in Tat und Wahrheit. 1. Johannes 4,19 Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und er hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder, den er vor Augen hat, nicht liebt, kann nicht Gott lieben, den er nicht vor Augen hat. Liebe. Nicht umwerfen von Pappkameraden, sondern wahrnehmen, was der andere braucht. Und das in jeder Situation neu. Nicht nach einem Schema F. Denn auch gut gemeinte Liebe kann falsche Liebe sein. Ich muss also offen sein für die Situation, für den Moment, für den Ruf Gottes und für den anderen Menschen. Und dann entscheiden, was ich tun soll. Lieben, Dasein für den anderen und vielleicht auch von Gott erzählen, wenn es in die Situation passt und das der andere braucht. Johannes lässt Jesus in seinem Evangelium sagen, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr bei euch der Liebe Raum gebt. Und ja, der Autor des Johannesbriefs ist sich bewusst, dass das schwer ist. Ganz genau beschreibt er dieses Paradox. Eigentlich sind wir Kinder Gottes und sündigen nicht mehr, aber wir sündigen trotzdem. Und wie bereits beschrieben, will er verhindern, dass man sich darauf ausruht und einfach nicht mehr die Gnade in Empfang nehmen will, wenn man sich denkt, dass jetzt ja eh schon alles gelöst ist. Aber er bestätigt auch unsere Hoffnung, dass wir durch Christus einen Fürsprecher bei Gott haben. Jemand, der da für uns eintritt und unsere Position stark macht. Und wir können im 1. Kapitel des Briefes lesen, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Vergebung ist möglich. Gerade weil es oft nicht einfach ist, für Gottes Reden in einer Situation offen zu sein. Aber du kannst es üben und du kannst es dir immer wieder bewusst machen. Der Autor schreibt, er ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist, Jesus Christus. Nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und Blut. Und der Geist ist es, der es bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Durch die Taufe, das Wasser, stellt sich Gott zu dir und lädt dich ein, mit ihm zu gehen. Durch das Abendmahl, das Blut, wirst du immer wieder daran erinnert, was er für dich getan hat. Und der Geist macht dich offen für Gottes Reden in jeder Predigt, jedem Bibellesen und in jeder Situation. Und wie der Autor des Johannesbriefs möchte ich schließen. 1. Johannes 5, 20-21. Wir wissen aber, der Sohn Gottes ist gekommen und er hat uns Einsicht gegeben, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und in ihm, dem Wahrhaftigen, sind wir in seinem Sohn Jesus Christus. Er ist der wahrhaftige Gott. Ewiges Leben ist er. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Amen.